Herzlich willkommen beim Podcast des Digitalen MV, ein Format der Stabsstelle Digitaler Wandel der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind mitten im digitalen Wandel und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. In diesem Podcast teilen wir Erfolge, Herausforderungen und Lernmomente, geben Impulse und eröffnen neue Perspektiven. Im Gespräch sind wir mit Pionieren, Visionären, ErmöglicherInnen sowie ForscherInnen und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Stefanie Wagner von der Stabsstelle des Rektorates für Hochschuldidaktik, digitales Lehren und Lernen. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen hier im Podcast von Digitales MV. Die erste Frage gleich: Was macht man als Stabsstelle Hochschuldidaktik, digitales Lehren und Lernen an der Hochschule Neubrandenburg? Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Ja, als Stabsstelle im Rektorat habe ich die Aufgabe, für den Arbeitsbereich Hochschuldidaktik und digitales Lehren und Lernen zuständig zu sein. Das bedeutet, dass ich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen unterwegs bin und alles im Bereich Hochschuldidaktik und digitales Lehren und Lernen unterstütze. Das ist einmal das Rektorat selber in strategischen Fragen, wenn es darum geht, Formate weiterzuentwickeln, aber eher auch so auf Hochschulweiter Ebene, auf strategischer Ebene. Zum Beispiel, wo wollen wir mit digitalen Tools hin? Inwiefern wollen wir uns in der Lehre digitalisieren? Und dann auch natürlich auf Ebene der einzelnen Fachbereiche. Wie sollen da zukünftig auch Formate gestaltet sein? Wie kann das Lehren und Lernen noch besser unterstützt werden, damit die Studierenden auch viel für ihren Lernprozess mitnehmen können? Und die dritte Ebene ist im Grunde dann die Lehrenden und die Lernenden selbst, die ich unterstütze durch Workshops, durch Tutorials, durch Beratungen, Coaching etc. Genau, dass sie sich eben fortbilden können und Kompetenzen erwerben können in diesen Bereichen.
Dann schauen wir uns den gesamten Blumenstrauß einmal in Ruhe an. Wir fangen an mit der Ebene der Studierenden und der Lehrenden. Was hast du da für Projekte gerade aktuell in Begleitung?
Besonders sind das verschiedene Lehrveranstaltungen, die ich ansatzweise mitbetreuen, mitbegleiten darf, wenn dann Lehrende Fragen haben, wie könnte ich vielleicht mal das ein oder andere Tool ausprobieren oder ich habe die und die Idee, ich möchte das Konzept so und so verändern oder vielleicht mal eine Prüfung ein bisschen anders gestalten oder vielleicht eine Methode anders mal einsetzen, dann können wir da gemeinsam drauf schauen und gucken, an welcher Stelle, wo liegt der Bedarf, was ist eigentlich das Ziel, was soll am Ende erreicht werden und wie können wir jetzt mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen auch Tools zu diesem Ziel kommen. Was sind Voraussetzungen? Was sind aber auch eben einfach die Perspektiven? Wo soll's mal hingehen? Und dann entwickeln wir das gemeinsam, probieren das aus. Genau. Und für die Studierenden haben wir auch viele Angebote so im Bereich der Lernstrategien. Das sind dann eher so überfachliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die die Studierenden ja auch in ihrem Studium irgendwie miterwerben müssen. Und die so ein bisschen quer liegen zu den einzelnen fachlichen Inhalten.
Das sind dann eben so. Was heißt das genau?
Ja, das sind so Aspekte wie, wie lerne ich eigentlich richtig? Wie kann ich mein Lernen organisieren und managen? Wie kann ich vielleicht auch verschiedene digitale Tools, verschiedene digitale Strategien nutzen, um meinen Lernprozess ein bisschen produktiver, effektiver und auch zeitgemäßer zu unterstützen? Und da sind die Studierenden uns ja oft auch durch ihren Alltag schon weit voraus, nutzen schon ganz viel auch KI oder andere digitale Tools und das eben auch nochmal abzustimmen, wie kann ich das jetzt gut für mein Lernen auch nutzen.
Welche Tipps gibst du da zum Beispiel?
Also vor allem ausprobieren und das, was einem liegt, also das muss ich vielleicht gleich vorwegnehmen, Lernen ist total individuell. Also es gibt natürlich schon auch in der Forschung so bestimmte Bereiche, wo Lernen einfach besonders gut gelingt oder wo deutlich wird, wenn man so und so lernt, dann ist der Erfolg sehr wahrscheinlich. Aber ansonsten ist Lernen doch sehr individuell. Also wir lernen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Manchen Personen liegt eher vielleicht das Kollaborative. Andere brauchen vielleicht doch eher so den Moment für sich und erstmal die Dinge selber zu durchdringen. Genau, und da ist der Tipp vor allem, auf sich zu schauen und zu gucken, sich zu beobachten beim Lernen. Was funktioniert gut, was vielleicht nicht so gut. Und dann auch zu gucken, wo sind vielleicht Baustellen und Hürden. Und da gibt es dann die ein oder andere Idee, vielleicht auch von mir, wie man das mal versuchen kann anzugehen.
Wie stelle ich mir das praktisch vor? Du hast Tag der offenen Tür oder Bürozeiten, klopft man an, sagt, oh, so richtig komme ich mit meinem Studienfach XY nicht zurecht, irgendwie bleibt es nicht hängen, ich weiß nicht, was ich machen soll, so ungefähr, oder wie muss man sich das vorstellen?
Es sind eher Workshops, also die wir dann auch im Rahmen von Studium Plus zum Beispiel anbieten.
Was ist Studium Plus?
Studium Plus ist bei uns ein Format bzw. ein Angebot, das eben genau das, was ich vorhin beschrieben habe, so quer liegt zu den einzelnen Fachbereichen oder zu den einzelnen fachlichen Studienangeboten. Das sind so übergeordnete Kompetenzbereiche wie Kreatives, also Kreativität oder so Teamarbeit, solche Dinge, genau. Und da bieten wir dann in diesem Rahmen quasi diese Angebote für die Lernstrategien an. Oder Selbstlernkurse gibt es auch, weil ja doch das eher so ein Thema ist, wo die Studierenden sagen, ja, jetzt gerade brauche ich das gar nicht, ich brauche das wann anders. Und dann haben wir Selbstlernkurse, wo die Studierenden sich dann damit auseinandersetzen können.
Das finde ich tatsächlich total spannend. Das durften wir ein bisschen reinluschern in euer Angebot beim letzten Partnertag. Da ging es auch um das Thema Lernen, digitale Angebote im Lernen. Was gibt es schon? Wohin geht die Reise? Und tatsächlich dieses Studium Plus Angebot fand ich total spannend, wie komplex man eigentlich aufgestellt ist als Mensch, was man benötigt, damit das Gehirn offen ist für neue Informationen und den Vorlesungstag gut verarbeitet bekommt. Also total spannend, wer sich dafür interessiert. Wer da Nachfragen hat, wohin wendet man sich dann?
Das wird organisiert von einer Mitarbeiterin über das Dezernat Studium und Prüfungen. Und das wäre die Sabine Fritsche.
Jetzt kommen wir zurück zu deinen Angeboten für Studierende, haben wir einen Blick schon drauf geworfen. Für Lehrende, wie sieht's da aus?
Genau, Lehrende, das ist im Grunde so mein Hauptarbeitsbereich, mein Hauptsteckenpferd auch. Genau, weil in der Hochschuldidaktik es eben genau darum geht, die Lehrenden zu unterstützen in der Art und Weise, wie sie ihre Lehrveranstaltungen vorbereiten, organisieren, durchführen und auch nachbereiten können, um eben selber wirklich diese Lehrkompetenzen, wo ja auch digitale Kompetenzen mit reinspielen, auszubauen. Genau, und da sind es vor allem niedrigschwellige Formate wie kleine Kurzworkshops, die wir regelmäßig anbieten, wo Lehrende dann sich zu unterschiedlichsten Themenschwerpunkten informieren, aber auch austauschen können. Und was mir immer besonders wichtig ist, dass wir auch mal so eine kleine Ausprobiermöglichkeit mit in diesen Workshops haben, wo wir beispielsweise, wenn wir uns verschiedene Moodle-Tools angucken.
Was sind Moodle-Tools?
Genau, Moodle ist unser Lernmanagementsystem an der Hochschule. Das existiert inzwischen auch schon seit über 20 Jahren. Und da gibt es aber auch immer wieder neue Entwicklungen, neue Plugins, die wir dann in unser Moodle, in unser Lernmanagementsystem integrieren. Oder eben bei Updates verändern sich auch manchmal die Oberflächen oder die Tools. Und dann nehmen wir genau das zum Anlass, in verschiedenen Workshops darüber zu informieren und gleichzeitig auch das ausprobieren zu lassen. Also dass wir ihnen zeigen, wie sieht das jetzt genau aus. Dann können die Lehrenden in einem geschützten Raum oder Rahmen, also in einem geschützten Moodle-Raum, Kursraum, dann auch mal das ein oder andere damit ausprobieren und gucken, wie hat sich jetzt das Tool verändert oder was kann ich überhaupt damit machen. Genau, zum Beispiel so ein Etherpad oder verschiedene andere Tools oder Quiz-Systeme gibt es ja auch, die man in Moodle dann implementieren kann. Und das wirklich mal auch vorher auszuprobieren, mal zu gucken, was kann ich eigentlich damit machen, das ist dann Ziel von diesen Kurzworkshops.
Ich muss kurz mal nachfragen, wie lange gibt es Moodle schon?
Über 20 Jahre. Wir feiern dieses Jahr auch. Wir haben einen jährlichen Moodle Day im September und da feiern wir jetzt dieses Jahr Ü20.
War Moodle dann schon immer digital? Die meisten Sachen sind ja erst entstanden durch Corona. Ach, wir müssten mal eine Lernplattform und uns anschaffen. Wie sah Moodle vor 20 Jahren aus?
Also ich bin selber ja erst seit 4 Jahren an der Hochschule. Von daher kann ich die ganze wirklich Anfangsgeschichte gar nicht so richtig aus eigener Erfahrung wiedergeben. Aber Moodle war schon immer digital. Also es ist schon immer ein Lernmanagementsystem. Es gibt ja verschiedene Lernmanagementsysteme und Moodle ist eben eine Variante. Und das war von Anfang an digital. Es hat vor allem so angefangen, dass es darum ging, Lern- oder Lehrinhalte und Materialien zu organisieren. Also die Veranstaltung zu managen, zu organisieren, indem ich mein Lehrmaterial digital auch irgendwo ablegen kann. Und die Studierenden eben flexibel von überall aus und zu jeder Zeit darauf zugreifen können und das abrufen können. Aber es gibt inzwischen auch ganz viele Kommunikationsmöglichkeiten. Ich kann dort Foren anlegen, ich kann mit Echtzeitdokumenten dort gemeinsam auch an verschiedenen Prozessen arbeiten mit den Studierenden.
Wir bleiben nochmal bei den Lehrenden. Aktuelles Herzensprojekt. Was liegt bei dir gerade auf dem Tisch?
Ich würde sagen, es sind zwei Herzensprojekte. Das eine ist, das ist jetzt gar nicht so ganz neu. Das habe ich im Grunde schon in den Anfängen meiner Zeit in Neubrandenburg mit der Prorektorin auch zusammen entwickelt. Das ist der Tag des Lehrens und Lernens. Und den dürfen wir jetzt im nächsten Jahr, also 2026, schon zum vierten Mal stattfinden lassen. Das ist auch so ein jährliches Format, ähnlich wie der Moodle Day, nur nochmal allgemeiner auf Lehren und Lernen und breiter fokussiert. Das ist eine hochschulweite Veranstaltung, die aber auch nach außen gehen soll. Also wo wir auch externe, interessierte Gäste einladen, sich über verschiedene hochschuldidaktische Themen zu informieren, sich auch zu vernetzen. Wir hatten ja auch die Freude, jetzt Anfang des Jahres, also im April diesen Jahres, diesen Tag des Lehrens und Lernens mit dem Partnertag zu kombinieren. Und das war tatsächlich auch ein total schönes Format, um genau interne und externe Personen zusammenzubringen, miteinander in Kontakt zu bringen, über verschiedene Themen rund um digitales Lehren und Lernen zu sprechen. Genau, und dieser Tag des Lehrens und Lernens verfolgt auch jedes Jahr immer ein bestimmtes Motto. Also wir versuchen immer ein verbindendes Motto zu finden, unter dem wir dann diesen Tag anbieten und verschiedene Austauschmöglichkeiten, auch eine Keynote und verschiedene Workshops zu diesem Thema passend anzubieten. Und das war eben jetzt in diesem Jahr digitales Lehren und Lernen, innovative Lehr- und Lernformate. Genau, da durften wir zusammenkommen. Nächstes Jahr wird es eher so in Richtung wissenschaftliches Schreiben, auch mit KI gehen. Genau, und das ist ein Herzensprojekt tatsächlich, weil ich das besonders schön finde, dass da die Personen wirklich sich gut austauschen können, auch mal von ihren eigenen Erfahrungen berichten und gute Beispiele teilen können, weil wir dort auch die Bühne geben, mal in die eigenen Lehrveranstaltungen reinzuschauen und Projekte zu zeigen, die also in den Lehrveranstaltungen in der Lehre laufen.
Genau. Bleiben wir ganz kurz dabei, es waren ja nicht nur hochschulinterne TeilnehmerInnen vor Ort, sondern auch Vertreter aus dem Bereich von Verwaltung und Wirtschaft. Gibt es Lerneffekte, die sich ausstrahlen auf die regionale Wirtschaft oder regionale Verwaltung, weil ihr ja ganz viel forscht in dem Bereich, wie man etwas lehren und lernen oder wie man lernen kann? Spürt ihr da Effekte?
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Kooperationen und Vernetzungen. Das liegt auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht mache ich das eher exemplarisch. Also wir sind zum Beispiel auch sehr mit der Stadt und mit dem Digitalisierungsbeauftragten der Stadt zusammen oder auch mit dem Digitalen Innovationszentrum in Neubrandenburg, dass wir dort gemeinsam schauen, wie können wir da auch gemeinsame Projekte anbieten oder wo können wir vielleicht auch mal gegenseitig an Fortbildungen teilnehmen, was wir auch schon gemacht haben. Genau, oder ich weiß, dass es auch verschiedene, je nach Fachbereich und je nach dem, was die Lehrenden in den Fächern lehren und forschen, dann natürlich auch ganz viele Kooperationen dann mit verschiedenen regionalen Unternehmen oder auch im Gesundheitsbereich oder auch im Sozialbildungsbereich, dass natürlich ganz viel auch auf dieser Ebene stattfindet.
Dein zweites Herzensprojekt?
Mein zweites Herzensprojekt, das ist ganz frisch und ist im Grunde auch noch gar nicht so richtig gestartet. Von daher weiß ich gar nicht, ob es ein Herzensprojekt wird, aber ich stelle mir das so vor. Wir haben erfreulicherweise eine Projektausschreibung gewonnen von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und da gab es eine Ausschreibung im letzten Jahr unter dem Titel Lehrarchitekturen. Und die hat sich gerichtet an alle Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Und man konnte sich darauf bewerben. Wir haben einen Antrag geschrieben und haben den jetzt auch tatsächlich, haben die Zusage bekommen. Und da freuen wir uns sehr drüber, weil es auch ein Projekt ist, wo wir auf unterschiedlichen Ebenen Veränderungen und Entwicklungen initiieren möchten und begleiten möchten. Das ist eher ein Prozessprojekt und es geht darum, dass wir innovative Lehr- und Lernformate, auch digitale Formate versuchen in den Fächern passgenau auszuprobieren, dass wir aber auch schauen, wie können wir unsere Hochschule und unsere Formate und auch unsere AkteurInnen, also Studierende, Lehrende, Mitarbeitende, zukunftsfähig machen. Wie können wir uns so aufstellen, dass wir auch in Zukunft flexibel auf die gesellschaftlichen Anforderungen reagieren können. So Stichwort Future Skills spielt da eine Rolle, dass wir das auch mehr mit in die Studienangebote noch bringen wollen, dass wir gucken wollen, wie können die Fachbereiche, Studiengänge, Lehrenden, Studierenden untereinander noch stärker zusammenkommen und interdisziplinär auch sich zusammentun, lernen. Genau, das sind so verschiedene Bausteine, die in diesem Projekt zusammenkommen.
Aus deiner Sicht Future Skills, was werden die sein?
Vieles. Ich glaube aber vor allem so dieses selber den Blick dafür zu haben, wie bleibe ich zukunftsfähig? Also das ist für mich so der Kern. Ich finde es schwierig, in Worte zu fassen, aber ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, es sind die technischen Kompetenzen oder die digitalen. Es ist eher so eine Mischung, aber vor allem diese, vielleicht ist es auch eher so eine Haltung, so dieses offen zu sein, bereit zu sein, sich auch auf neue Veränderungen einzustellen. Man muss auch nicht jeden Hype mitmachen, aber man muss aus meiner Sicht damit lernen, umzugehen, dass sich Gesellschaft und Entwicklung oder dass das einfach sehr schnell gerade auch geht und dass es sich verändert.
Absolut. Und zu entscheiden, ist es jetzt ein Hype mitzumachen oder etwas, was fällt uns ja generell schwer. Und das ist, glaube ich, sicherlich klug, sich zu vernetzen, auch über die Hochschulen hinweg, zusammen mit den Unternehmen, um irgendwie ein Gefühl für Zukunft zu bekommen. Man gestaltet sie ja mit, so heißt es so schön, die Zukunft beginnt heute. Und ihr setzt ja ganz wesentliche Meilensteine für. Ist ja wunderbar und ganz spannend. Vielleicht nochmal für den Blick, welche Studiengänge sind bei euch in Neubrandenburg, dass man ein Gefühl bekommt, wer geht dann mit den Kompetenzen, mit den Future Skills raus? Wo findet das dann Niederschlag, insbesondere bei den Studierenden? Also nochmal die Frage, welche Studiengänge werden in Neubrandenburg angeboten?
Wir haben eine sehr breite Palette an verschiedenen Studienangeboten und Studiengängen. Das lässt sich thematisch so ein bisschen zusammenfassen. Einmal in den Bereich alles so rund um Soziales, soziale Arbeit, Bildung und Erziehung. Da gibt es dann beispielsweise Pädagogik der frühen Kindheit oder auch Masterberatung. Genau, das bewegt sich dann eher so in diesem sozialen Bereich. Dann haben wir einen Bereich, da geht es eher um Studiengänge, die sich im Gesundheitswesen befinden, so Pflege, Gesundheitswissenschaften und Management. Das sind dann eher so diese Bereiche. Und dann haben wir einmal noch so den großen Bereich Landschaft, wo wir Landschaftswissenschaften und Geomatik, Geoinformatik mit anbieten. Und der vierte Bereich ist bei uns die Agrarwirtschaft und Lebensmitteltechnologie, auch mit Diätetik. Genau, da geht es dann eher so um den großen Bereich Ernährung, Lebensmittel, Agrar. Genau, ja.
Und alle Lehrenden und Studierenden der vier Bereiche, die dürfen alle durch deine Tür laufen?
Sie dürfen, genau. Es tun nicht alle. Das ist aber auch tatsächlich in Ordnung, weil das einfach nach wie vor ein offenes Angebot ist. Es gibt die Angebote, für die man sich eben einfach eintragen kann beziehungsweise daran teilnehmen kann. Es gibt auch nicht nur die Workshops und Beratungen. Es ist auch so, dass ich gelegentlich zu Fachbereichskonferenzen oder Semesterkonferenzen der Fachbereiche eingeladen werde. Und da sind dann im Grunde fast alle Mitarbeitende aus diesen Fachbereichen. Und da gibt es dann auch immer wieder Impulse oder Diskussionsrunden, zu denen wir uns dann austauschen. Gerade kürzlich war ich in einem Fachbereich, wo es um das Thema künstliche Intelligenz und Prüfungen ging. Und genau, das sind dann, ja, da erreicht man dann im Grunde relativ viele Personen auf einmal. Und wer da mehr wissen möchte, sich mehr austauschen möchte, mehr mit weiterentwickeln möchte, darf dann gerne auch noch zu den Workshops kommen oder in die Beratung.
Du hast es schon zweimal angesprochen. Natürlich bewegt alle das Thema künstliche Intelligenz. Spielt bestimmt auch schon eine große Rolle. Wie nimmst du das wahr? Inwieweit kann das sicherlich eine total nützliche Technologie auch für den Aspekt der Lehrenden und für die Studierenden? Inwieweit hat KI bei dir schon Einzug gehalten?
Ich glaube, wie bei fast allen. Genau, und KI beschäftigt mich natürlich jetzt auf der beruflichen Ebene, in meinem Arbeitsbereich vor allem dahingehend, wie können wir KI-Tools eben für Lehre nutzen, also für die Vorbereitung oder auch eben für die Lehre selber als inhaltliches Instrument auch, um natürlich auch die Studierenden mit diesen Tools lernen zu lassen. Also sie nutzen es ja sowieso auch schon in ihrer Freizeit und auch schon für ihr Studium, aber das tatsächlich auch bewusst zu implementieren in die Lehre und in die Module und in die Studiengänge, das ist so eine Aufgabe, bei der ich mitbegleite, wobei ich gerade bei dem Thema KI sehr stark spüre, das ist so ein Schnittstellenthema. Da kommen so ganz viele unterschiedliche AkteurInnen zusammen. Da gibt es den IT-Bereich, der da unheimlich wichtig ist, um einfach auch zu gucken, wie können da Zugänge gestaltet sein, dass wir möglichst auch gleichberechtigt, sofern man das da so auch sagen kann, gleichberechtigt Zugänge ermöglichen. Die technische Seite, genau. Und natürlich auch die juristische Seite, aber auch die eher strategische auf Hochschulleitungsebene. Wo wollen wir da hin? Wie ist es vielleicht auch im Bundesland? Gibt es da Kooperationsmöglichkeiten? Genau. Und bei mir sind dann eher so die Aspekte wie, wie können wir die Studierenden und Lehrenden da auch mit Kompetenzen ausstatten? Wo gibt es Angebote, dass wir mit in die hochschuldidaktischen Angebote reinnehmen können, darauf verweisen können? Das HFD, Hochschulforum Digitalisierung beispielsweise, hat immer viele Angebote, oder auch in unserem Netzwerk in MV, das KHM-MV, Kompetenznetzwerk für Hochschul- und Mediendidaktik. In diesem Rahmen bieten wir auch verschiedene Fortbildungen und Workshops an. Genau, und das eben so ein bisschen zu bündeln und an die Lehrenden weiterzutragen.
So ein gemeinsamer Prozess, ne, wenn ich dann gute Strukturen, das gut zu besprechen, Chancen von der künstlichen Intelligenz, aber wo sind möglicherweise auch Grenzen für uns? Habt ihr das, macht ja auch mir Sorgen, was kannst du damit eigentlich alles anstellen?
Ja.
Was wollen wir möglicherweise auch nicht? Gibt es auch solche Diskussionen?
Absolut. Also es ist eigentlich immer beides. Die Chancen, die sich damit eröffnen, aber natürlich auch Herausforderungen, ganz klar. Gerade wenn wir im Prüfungsbereich schauen, ist natürlich immer ganz schnell der Gedanke da, und der ist sicher auch berechtigt. Plagiate, oder wir denken vielleicht auch nicht mehr selbst. Dieses De-Skilling ist ja auch gerade so ein Wort, was da viel aufkommt, dass wir Kompetenzen verlieren, weil wir einfach diese ganzen Prozesse an eine KI abgeben. Und tatsächlich ist die Gefahr oder die Herausforderung sicherlich oder Befürchtung sicherlich gerechtfertigt. Aber auch da ist aus meiner Sicht wichtig zu gucken, erstmal darüber in den Austausch zu kommen und zu schauen, wo liegen überhaupt die Befürchtungen und auch die Bedarfe. Und dann aber auch zu gucken, wie können wir damit umgehen. Weil wegzudenken ist es nicht mehr, zu ignorieren geht im Grunde auch schon gar nicht mehr. Sondern wir müssen eher gucken, wie können wir damit jetzt bewusst umgehen. Und da kommen dann auch wieder die Expertisen hinzu, wie juristische Sichtweisen, wie ist es mit dem Datenschutz, wie ist es auch prüfungsrechtlich zu bewerten. Handelt es sich um Plagiate? Ist es eine eigenständige Leistung? Wann ist es eine eigenständige Leistung? Und da finde ich es sehr wichtig und auch sehr schön, dass das bei uns an der Hochschule so gehandhabt wird, dass wir da zusammenkommen mit den verschiedenen Expertisebereichen und genau darüber sprechen, um uns da dann weiterzuentwickeln.
Also gerade im didaktischen Bereich hat man eine hohe Verantwortung, ne? Weil dann gibt man ja etwas weiter, und die Frage betrifft ja alle, oder die betreffen ja alle, und ja, alle haben die gleichen Bedürfnisse, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass gerade der didaktische Bereich eine hohe Verantwortung hat, auch diesen Diskurs gut zu führen und auch strukturiert zu führen. Wie weit seid ihr verbunden mit anderen Hochschulen? Weil Fragen habt ja nicht nur ihr, sondern auch alle anderen. Wie nimmst du das wahr? Wie gut seid ihr miteinander im Gespräch?
Sehr gut. Ich habe es vorhin schon angedeutet, dieses Kompetenznetzwerk Hochschul- und Mediendidaktik in Mecklenburg-Vorpommern ist ein informelles Netzwerk, aber wir sind sehr aktiv zusammen. Vielleicht darf ich auch das schon verraten. Auch da waren wir nämlich erfolgreich im Verbund bei dieser Ausschreibung von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, diese Lehrarchitektur-Ausschreibung. Auch da waren wir erfolgreich als Verbund, ausgehend von diesem KHM-MV-Netzwerk, und haben dort ebenfalls einen Antrag, jetzt die Zusage dafür bekommen, mit dem wir dann starten könnten Ende des Jahres. Genau, und das ist nämlich ein Verbundprojekt tatsächlich, wo es darum geht, die Hochschuldidaktik und hochschuldidaktische Kompetenzen und Medienkompetenzen im Land Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam zu fördern, Angebote zu entwickeln. Ja.
Ich bin total gespannt auf eure Ergebnis, und ich glaube, da freuen sich viele über Lösungen, die mal in guter Kommunikation entstanden sind, und sagen, das kann ich für mich anwenden. Wie kommt man eigentlich dazu, dann eine Stabsstelle zu sein für den Bereich? Wie war dein Werdegang? Wie waren deine wichtigsten Meilensteine?
Ich bin nach dem Abitur, bin ich nach Koblenz gegangen zum Studieren und habe mich dort auf die Schwerpunkte Erwachsenenbildung und Medienpädagogik konzentriert. Ich hatte noch andere Studienrichtungen, aber das waren dann so die zwei Richtungen, wo ich gemerkt habe, auch das gefällt mir, da sehe ich mich. Und ich hatte das große Glück, dass ich schon sehr frühzeitig auch bei verschiedenen ProfessorInnen und in verschiedenen Projekten als studentische Mitarbeiterin mitwirken konnte. Und es war wirklich für mich eine total bereichernde Erfahrung. Ich durfte sehr früh schon Lehrveranstaltungen mitbetreuen, mitbegleiten und auch ein Projekt, das nannte sich UniTV, mit aufbauen. Und das waren so die Anfänge. Und dann bin ich danach für mehr als 10 Jahre nach Ulm gegangen an die Uni. Und dort war ich dann auch für den Bereich Hochschuldidaktik eingestellt und noch mit einer halben Stelle in der Studienberatung, was auch sehr bereichernd war, so diese beiden Bereiche miteinander zu kombinieren.
Mhm, klar, klar.
Genau, und dann bin ich vor 4 oder fast schon vor 4,5 Jahren dann an die Hochschule Neubrandenburg gekommen. Genau, für die Hochschuldidaktik auch, ja.
Stefanie, vielen Dank für den tollen Einblick, den wir schon gehabt haben, wie fortschrittlich, muss ich so sagen, die Hochschule Neubrandenburg unterwegs ist. Du bist auch gebürtige Neubrandenburgerin. Dann komme ich schon zu meiner Abschlussfrage. Mecklenburg-Vorpommern, für dich ein Zukunftsland? Fragezeichen?
Auf jeden Fall.
Warum?
Ich finde, es ist ein wunderschönes Bundesland. Wir haben ganz viel zu bieten, landschaftlich sowieso, touristisch, es ist viel Natur. Ich finde aber auch, dass wir sehr, sehr schöne Studienangebote haben in unserem Bundesland. Wir haben auch viel Potenzial. Also wir haben auch wirklich noch viel Entwicklungspotenzial. Das muss man auch schon so sehen. Und ich finde auch, dass wir durch die vielen Entwicklungen, die ich jetzt gerade auch beschrieben habe, zum Beispiel in unserem Netzwerk, aber auch durch die verschiedenen Formate, die ihr ja zum Beispiel auch anbietet, dass wir da auf einem richtig, richtig guten Weg sind, uns noch stärker auch weiterzuentwickeln, zu vernetzen. Und ich finde auch, wir müssen einfach verschiedene Dinge im Blick behalten. Politische Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, digitale Veränderungen. Und da habe ich den Eindruck, dass wir uns da eigentlich ganz gut auf den Weg machen, diese verschiedenen Aspekte gut zu berücksichtigen und dafür auch entsprechende Angebote zu schaffen. Und ja, finde schon, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Mit diesen schönen, wunderbaren, positiven Worten würde ich dich auch verabschieden. Stefanie, vielen Dank, dass du hier gewesen bist beim Podcast von Digitales MV.
Herzlichen Sehr gerne. Dank. Ich danke auch herzlich.
Schön, dass ihr beim Podcast des Digitalen MVs dabei gewesen seid. Bleibt gern dran, folgt uns und freut euch auch beim nächsten Mal auf einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Herzlichst, eure Mareike.